Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Studie gelesen darüber, wie die frühchristliche Gemeinde gewachsen ist und was das Geheimnis ihres Wachstums war. Es gibt neuerdings in der Missionswissenschaft ein starkes Interesse daran, sich damit zu beschäftigen, woran liegt es eigentlich, dass die frühchristliche Gemeinde so gewachsen ist. Man weiß heute, dass etwa um 100 nach Christus die Gemeinde etwa 25.000 Gemeindeglieder hatte. Das sind ziemlich realistische Schätzungen aufgrund der historischen Dokumente und Gemeindesituationen, die man ja hat. Etwa 25.000, etwa um 100 nach Christus. Um etwa 300 nach Christus, also 200 Jahre später, waren es schon über 2 Millionen. Man rechnet damit, dass die Gemeinde generell durchschnittlich etwa alle Jahre um 40% gewachsen ist. Und man fragt sich, woran liegt das? Denn zu der damaligen Zeit in dem gesellschaftlichen Kontext, das war ja kein christliches Abendland damals, sondern römisch-griechischer Kulturkontext, hellenistischer Kulturkontext, da war die Gemeinde ja an und für sich keine wirklich starke Stimme. Aber trotzdem ist sie gewachsen und man konnte in diesem Kontext ja auch keine öffentliche Evangelisationen durchführen. Zum Beispiel, da gab es keine großen Versammlungen oder Veranstaltungen. Das war alles gar nicht möglich. Trotzdem ist also die Gemeinde gewachsen. Und man hat aufgrund historischer Dokumente versucht, ein bisschen Klarheit darüber zu bekommen, was denn eigentlich das Geheimnis dieses Wachstums war. Und man hat ein paar ganz wichtige Aspekte in diesen Studien, dann werden die auch dargestellt, herausgefunden. Und ich kann nicht auf alle eingehen, ich möchte im Gegenteil einfach auf einen zentralen eingehen. Aber was vor allem mal aufgefallen ist, ist, dass die geistliche Haltung der Christen war so ganz anders, so befreiend. Man muss sich das nämlich vorstellen, dass in der damaligen Zeit man ja eigentlich in diesem heidnischen Götzenkult, in dem man lebte, ja ständig irgendeinem Gott irgendwelche Gaben bringen und darbringen musste, dass man ja eigentlich immer damit beschäftigt war, die Götter zu befrieden und eigentlich in irgendwelchen Kulten teilzunehmen und teilzuhaben, um irgendwie eben mit den Göttern sich gut zu stellen. Und da waren die Christen so ganz anders. Die waren so viel freier, die waren sehr viel weniger in irgendwelchen Kulten und gottesdienstlichen, wie man das im heidnischen Kontext eben hatte, Handlungen drin, sondern die waren sehr viel freier in ihrer Gottesvorstellung, in ihrer Gebetshaltung. Die konnten immer und überall beten. Gott war personal und ständig mit ihnen. Gott war die Liebe und so weiter. So ganz andere Aspekte, die da kamen. Also, um es ganz kurz zu machen, ich gehe darauf jetzt nicht im Spezifischen ein, aber dass der Gott der Christen wurde als Befreiung gesehen, als befreiend, erlösend von all dem religiösen Bau, der da war in diesem Kontext, der damals war. Das ist also eines, diese geistlich freie Haltung, die Christen hatten. Ein anderer Aspekt war der Lebenswandel, der beeindruckte. Und da gibt es historische Zeugnisse auch dazu, darauf gehe ich jetzt auch nicht ein, aber die Christen, die machten einen Unterschied in der Gesellschaft. Die lebten eine Ethik, die einen Unterschied machte. Und zwar gerade, weil sie in der Gesellschaft gelebt haben. Die haben also nicht irgendeine Rückzugsmentalität gelebt, sondern die waren Salz und Licht innerhalb der Gesellschaft. Aber dort haben sie einen Unterschied gemacht in ihrer Moral, in ihrer Ethik, Arbeitsethik und so weiter. Also da, wo es um Werte geht, haben Christen in der damaligen Gesellschaft einen Unterschied gemacht. Und dieser Unterschied wurde spürbar und erlebbar, weil die Christen innerhalb der Gesellschaft gelebt haben. Also sich nicht zurückgezogen haben. Das war auch einer der Aspekte. Und einer, der aber am zentralsten ist und der auch in diesen Studien erwähnt wird, war, dass die Christen aufgefallen sind dadurch, dass sie so ganz anders miteinander gelebt haben. Also, dass sie Liebe gelebt haben. Das war also nicht nur ein Wort oder ein schönes Lied, wie wir es gerade gehört haben, sondern das war Lebensrealität der christlichen Gemeinde. Die christliche Gemeinde ist aufgefallen in der damaligen Zeit als Lebens- und Solidargemeinschaft. Man war also nicht einfach nur da, um miteinander irgendeine geistliche Veranstaltung zu organisieren, wie den Gottesdienst, so wie wir das heute uns gewohnt sind, sondern man war Lebensgemeinschaft. Gottesdienst im neutestamentlichen, aber dann auch im frühchristlichen Kontext war kein Begriff, der einen Ort oder eine Veranstaltung bezeichnete, sondern einen Lebenswandel. Damals hat man nicht gesagt, ich gehe zum Gottesdienst, sondern man hat gesagt, um es plakativ zu sagen, ich bin im Gottesdienst. 24/7, den ganzen, also grundsätzlich. Gottesdienst war keine Veranstaltung und kein geistlicher, wo man hingeht und sich etwas anhört, sondern war Lebensgemeinschaft. Die frühchristliche Gemeinde, das wisst ihr ja sicherlich auch, ist euch allen auch geläufig, hat sich ja im Privathaus versammelt. Man hat ursprünglich zuerst miteinander gegessen, danach hat man, also nach dem Deipnon, wie man das so schön sagt, das ist der griechische Begriff für diese Form von gesellschaftlicher Form, man hat also zuerst miteinander gegessen, Gemeinschaft gelebt, gepflegt und danach war das Symposion, man hat dann miteinander danach sich gegenseitig ausgetauscht, so wie es Paulus im Kolosserbrief schreibt, hat jemand ein Wort der Ermutigung, hat jemand ein Psalm, hat jemand ein Lied und so weiter. Also jeder hat etwas eingebracht. Es gab keinen Priester, es gab keinen Gemeindevorsteher im Sinne von einem Prediger, sondern es gab einfach jemand, der dafür gesorgt hat, dass alles ordentlich oder gut läuft und organisiert war. In dem Sinne gab es natürlich schon auch eine organisierte Gemeinde. Aber das war im Privatkontext. Eigentlich hat also die frühchristliche Gemeinde in ihrem Glaubensvollzug mehr dem geglichen, was wir zum Teil leben in einem Hauskreis. Und das ist aufgefallen in der Gesellschaft, weil die Christen, die lebten eine Glaubens- und Solidargemeinschaft, was man in der damaligen Gesellschaft kaum kannte. Und das erinnert mich an einen Text, den Jesus selber ja sagt, in Johannes Kapitel 13. In Johannes Kapitel 13, in Vers 34 und 35, das ist ja in dieser letzten Rede, die Jesus an seine Jünger hält, also kurz vor seiner Gefangennahme in Gethsemane, gibt er seinen Jüngern nochmal ganz wichtige Aspekte mit. Und unter anderem verweist er da auch nach der Fußwaschung, die sie ja da und dem Passamahl, das sie miteinander gegessen haben, verweist er ja dann auch auf einen ganz zentralen Aspekt des Gemeindeseins. Also in Johannes Kapitel 13, die Verse 34 und 35. Ich schlage selber auch noch schnell auf. Und da sagt Jesus dann zu den Jüngern, ja, im Zusammenhang mit diesem neuen oder mit dem Liebesgebot, ich lese ab Vers 31. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Und dann sagt er im Vers 33, Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt auch euch. Und jetzt, wo er also ihnen nochmal ankündigt, dass er zum Vater zurückgeht, sagt er im Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Spannende ist, dass neue Forschungen über das christliche Wachstum, Gemeindewachstum aus der frühchristlichen Zeit, also das heißt bis vor die konstantinische Wende, bevor das Christentum dann offizielle Staatsreligion war, weil das hat einiges verändert, bis dahin vorangewachsen ist aufgrund auch genau dessen, was Jesus hier beschreibt. Die Gemeinde ist in der Gesellschaft aufgefallen als eine Gemeinschaft, als eine Solidargemeinschaft, wo man füreinander da ist, wo man sich gegenseitig unterstützt. Die Gemeinde ist sogar dadurch aufgefallen, dass sie nicht nur ihre eigenen Leute unterstützt hat, sondern Solidargemeinschaft gelebt hat mit den Armen in den Dörfern, wo sich die Gemeinde und den Städten, wo die Gemeinde gelebt hat. Das wurde erlebt. Der Kaiser Julian, der regt sich in einem Schreiben über die Christen sogar darüber auf und schreibt an, muss das ganz kurz zitieren hier, schreibt in einem Schreiben gegen die Christen Folgendes. Er sagt, die respektlosen Galiläer, er nennt die Christen Galiläer, weil sie von dem Galiläer, also sich auf Jesus berufen. Er schreibt also, die respektlosen Galiläer unterstützen nicht nur ihre Armen, sondern auch unsere. Jeder kann sehen, dass unsere Leute zu wenig Hilfe von uns bekommen. Er schreibt das an die Priesterschaft im Römischen Reich und sagt eigentlich, hey Leute, die Christen, die helfen auch unseren Leuten, nicht nur ihren eigenen. Und jeder kann das sehen, dass wir zu wenig tun. Also das gibt ein paar wenige Hinweise und Schlaglichter einfach darauf. Die frühchristliche Gemeinde ist dadurch gewachsen, nicht weil sie eine gute Evangelisationsstrategie gehabt hätten oder wunderbare Versammlungen gemacht hätten. Das ist alles gut und soll man auch tun. Aber vor allem, weil die Gemeinde das Evangelium in der Gesellschaft glaubhaft gelebt hat. Gerade auch dadurch, wie sie gelebt haben. Also das, was Jesus hier sagt, im Luther heißt es, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe habt untereinander, wurde effektiv erlebt und trug zum Gemeindewachstum bei. Wenn es also um die Liebe geht, ist das nicht irgendein Randthema unseres Glaubens oder irgendeine Sentimentalbotschaft, die wir über die Glaubensfakten, die wir ja glauben, einfach noch so als Zuckerguss drüberziehen, sondern im Grunde genommen, wenn es um die Liebe geht, die gelebte Liebe, dann geht es gerade um das zentralste Anliegen von Jesus selbst. Schließlich berufen wir uns auf Gott, der da sagt, er ist die Liebe. Dann müsste das auch in der Gemeinde, gerade auch in der Gemeinde sichtbar werden. Wie zentral dieses Anliegen ist, möchte ich mit euch erarbeiten an einer Geschichte, die so wie beispielhaft Jesus erzählt und die wir oft auch verwenden, um auf den Liebesdienst zu verweisen. Da kommt nämlich die Geschichte des barmherzigen Samariters. Ich möchte euch aber die Geschichte so erzählen, wie sie tatsächlich in der Bibel steht. Nämlich im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung, die Jesus mit einem Gesetzeslehrer hat. Und das möchte ich euch mit dieser Predigt auch etwas näher bringen. Und zwar gehen wir in den Text in Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10 und wir gehen dort durch diese Geschichte des barmherzigen Samariters. Die fängt nämlich im Lukas Kapitel 10 in Vers 25 folgendermaßen an. Und zwar heißt es da, und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Da kommt also, und Lukas führt uns da schon ein Gesetzeslehrer. So steht es auch im Lukas-Evangelium. Das griechische Wort ist ein Nomikos. Das waren ganz spezielle Leute in der jüdischen Gesellschaft und innerhalb der religiösen, der religiösen Kaste. Es gab die Schriftgelehrten, es gab die Pharisäer, es gab aber unter denen eben auch noch die Nomikos. Das waren die Crème de la Crème der Gelehrtenschaft. Das war der Professor, das war der Doktor, Doktor, Doktor sowieso. So würden wir das vielleicht heute zum Ausdruck bringen. Da kommt also jetzt ein Gelehrter. Offensichtlich hat er sich berufen gefühlt, sich jetzt, wo Jesus und diese Verkündigung, die Jesus hat, ja langsam so greift in der Gesellschaft und im jüdischen Volk, jetzt muss der Professor kommen, um diesen Jesus zu entlarven als ein Irrlehrer und einer, der sich nicht an die jüdische und Gesetzeslehre hält, an die jüdische Lehre und die Gesetzeslehre. Deshalb, so heißt es hier, steht der auf, als Jesus kommt, weil der hatte offensichtlich einen Hintergedanken. Lukas sagt, und versuchte ihn. Er möchte also Jesus aufs Glatteis führen. Irgendwie an einen Punkt führen, wo er dann Jesus öffentlich anklagen kann und mit dem Finger auf ihn zeigen kann und sagen, haha, hier haben wir es. ein Irrlehrer, einer, der gegen das Gesetz des Moses verstößt, einer, der sich nicht an das, was Gott offenbart hat, hält, ein, was weiß ich, Liberaler, eben ein Freund der Zöllner und Pharisäer, Zöllner und Huren und so weiter, so wie er ja genannt wurde. Also hier möchte also jetzt dieser Nonikos Jesus entlarven öffentlich. Und er macht das ganz weise, er stellt ihm eine Frage. Was muss ich getan haben, damit ich das ewige Leben erbe? Nun, das war in der jüdischen Gesellschaft damals natürlich eine zentrale Frage, die gerade auch theologisch diskutiert wurde. Das war also nicht nur einfach eine Fangfrage, die er sich da so ausgedacht hatte, sondern das war ein Brennpunkt in der damaligen Zeit. Und wir haben ja Schriften aus der damaligen Zeit, war das ein ganz wichtiger Diskussionspunkt. Was muss man tun? Was ist also der Weg des Lebens? Und das ist eben ein Weg, der gepflastert ist mit, das musst du tun, das musst du lassen, das musst du berücksichtigen und so weiter. Was lehrt also Jesus jetzt diesbezüglich? Nun, Jesus, der versteht natürlich sofort den Hintergedanken dieses Nomikos vom Professor. Und er macht es auch ganz weise. Und er geht auf diese Frage gar nicht ein, sondern er sagt, Vers 26, wenn ihr also die Bibel habt, dann können wir gehen also durch diese Geschichte Vers für Vers durch. Es heißt jetzt in Vers 26, er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Jesus macht das ganz clever. Da kommt also der Herr Professor zu Jesus und fragt ihn, ja, was muss ich tun? Und dann Jesus sagt, ja hallo, du bist doch der Gesetzeslehrer, du bist doch der Professor, sag du mir, was du liest. Also im Griechischen ist das wie ein Wortspiel. Du Nomikos, was liest du im Nomos, also im Gesetz? Und da das ja alles öffentlich war, konnte der Gesetzeslehrer sich ja jetzt nicht die Blöße geben und keine Antwort geben oder so im Sinne von, ja, keine Ahnung, du bist... Also wenn der Nomikos jetzt nicht geantwortet hätte, hätte er ja Jesus zur Autorität erklärt. Sagst du mir, ja, und das kann er ja nicht tun. Also muss er jetzt antworten. Ganz clever, wie Jesus das hier macht. Und dann kommt Folgendes, Vers 27. Und das ist das Überraschende. Er aber, also der Gesetzeslehrer, antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Antwort des Gesetzeslehrers. Und was sagen wir zu dieser Antwort? Ist die richtig oder falsch? Richtig. Und zwar so richtig, dass es sogar das Umfeld verblüfft. Denn diese Antwort, die der Gesetzeslehrer gab, war ganz, ganz revolutionär. Denn bisher hat nur ein anderer Rabbi genau diese Antwort gegeben auf die Frage, was ist denn das höchste Gebot in Matthäus 22? Und dieser andere Rabbi war Jesus selbst. Jesus selbst sagt auf die Frage, was ist denn das höchste Gebot, sagt er, du sollst deinen Gott von ganzem Herzen lieben, mit deinem ganzen Gemüt, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dabei macht Jesus etwas Revolutionäres. Er nimmt das Schema Israels, du sollst Gott ehren, also Deuteronomium 5. Mose Kapitel 6, 7, nimmt er und kombiniert es mit Levitikus, mit 3. Mose 19, Vers 8, wo es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben. Das sind zwei alttestamentliche Aussagen, die Jesus jetzt kombiniert hat. Das ist also absolut revolutionäre neue Lehre, die Jesus lehrt. Und nun kommt der Nomikos, der Gesetzeslehrer, und gibt genau dieselbe Antwort, die Jesus gibt. Was dabei verblüfft, ist ja Folgendes, dieser Gesetzeslehrer weiß, was Wahrheit ist. Er kennt die Wahrheit. Er gibt auf die Frage die richtige Antwort. Das ist ein wirklicher Professor. Das Ungemütliche an der Situation ist nur für den Professor, dass er gleicher Meinung mit Jesus ist. Und diesen Jesus wollte er ja doch gerade jetzt aufs Glatteis führen. Jetzt aber steht er vor allen, die da mit dabei sind, als einer da, der genau das Gleiche lehrt wie Jesus. Wie kann er jetzt Jesus noch als ihr Lehrer bezeichnen? Und dann kommt dieser Nomikos noch mit der, also und ich finde, das müssten wir uns schon mal auf der Zunge zergehen lassen, der sagt das Richtige, der hat, ich sage es jetzt etwas plakativ, aber der hat die Wahrheit. der kennt das Gesetz, der kennt die Schrift, der kennt die Bibel, der weiß, was die Bibel lehrt. Das Problem ist nur, der ist so richtig, dass er schon wieder absolut falsch ist. Und genau in dieser Situation fühlt er sich, weil er kann nicht mit Jesus gleichgehen. Er ist wie ein Käfer, der auf dem Boden liegt, auf dem Rücken, und der zappelt jetzt mit seinen Füßen, weil er irgendwie versucht, wieder Boden unter die Füße zu kriegen. Denn Jesus hat mit einem ganz geeigneten, es gibt diese Kampfsportart Jiu-Jitsu. Bei dieser Kampfsportart Jiu-Jitsu ist der eigentliche Gedanke, dass man die Energie des anderen nutzt, um diese Energie wieder gegen ihn zu verwenden. Im Grunde genommen ist das wie ein geistlicher Jiu-Jitsu, was da Jesus macht. Er nimmt diese Energie, die vom Nomikos herkommt, und verwendet die so, dass es plötzlich gegen den Nomikos steht. Also gut, geistliche Kampftechnik, aber gehen wir nicht zu tief da ein. Auf jeden Fall ist der Nomikos also jetzt in einer ungemütlichen Lage. Und er versucht sich jetzt zu retten, wie man das in akademischen Kreisen ja gerne macht. Man stellt die Definitionsfrage. Ja, das müssen wir doch zuerst definieren. Ja, was das genau heißt. Genau damit kommt er. Vers 28. Also Vers 28 noch. Er aber, und das ist jetzt Jesus, sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Also jetzt diese Übereinstimmung, die also da ist. Und Jesus sagt jetzt: Also, du weißt es ja, mach's. Lebe das, was du weißt, was die Wahrheit ist. Lebe sie und du wirst leben. 29. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, jetzt also dieser Versuch des Nomikos, sprach er zu Jesus: Definitionsfrage, und wer ist mein Nächster? Das müssen wir ja doch klären. Und das war eine ganz wichtige Frage. Übrigens war, das können wir aus der damaligen, aus Schriften und aus der gelehrten Diskussion der damaligen Zeit herauslesen, dass zur Zeit Jesu tatsächlich die Frage nach dem Nächsten ganz heiß diskutiert wurde, im Zusammenhang auch mit dieser Frage, wie man in den Himmel kommt. Es gab da verschiedene Ansätze, wie man diese Frage von 3. Mose 19, Vers 8, dort findet ihr diese Aussage, du sollst deinen Nächsten lieben, wie man damit umgeht. Und generell haben die Pharisäer diese Frage so gelöst und haben gesagt, ja, ja, gut, der Nächste, was da im Alten Testament mit Nächsten bezeichnet ist, das meint eigentlich den Mitjuden. Das heißt, das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, bezieht sich auf die Volksgenossen. Das sind die Juden. Das sind wir. Die soll man lieben. Das sind wir. Die Gemeinde. Die soll man lieben, die gehören ja zusammen, Volk Gottes. Das andere sind die Heiden. Davon muss man sich ja trennen. Also Definition, wer ist mein Nächster? Wenn man nach dieser Frage stellt, fragt man dann immer auch danach, wo ziehen wir die Grenze? Wo ist das Ende meiner Nächstenliebe? Wem gebührt mein Respekt, dass ich jemandem freundlich, liebevoll begegne, wem gebührt das und wem nicht? Wir machen da offensichtlich Unterschiede. Die Pharisäer haben also die Juden dazu bezeichnet. Es gab die ganz Frommen innerhalb der Judenschaft, die Essener. Das waren diejenigen, die sich auch vom Judentum etwas abgesondert haben, die also sich auch von der Gesellschaft abgesondert haben, weil sie gesagt haben, also bereits die Mitjuden sind eigentlich verweltlicht, die sind nicht mehr wirklich, die leben nicht wirklich nach Gottes Wort und Gottes und so weiter. Und die haben sich zurückgezogen. Und haben ihre eigene Gemeinschaft gelebt. Und die haben diesen Text, Levitikus 19, Vers 8, natürlich dann auf sich bezogen. Also das bezieht sich nur auf die Essener, aber nicht auf die Gesamtjuden. Also das war eine wichtige Frage. Und was ich hier festhalten möchte, diese Frage nach der Nächstenliebe war also so, wurde so behandelt, dass man sich eigentlich fragte, wo ziehen wir die Grenze? Wo ziehen wir die Grenze? Wem gebührt unsere Liebe und wem nicht? Wem begegnen wir respektvoll? Wen achten wir als Mitbruder? Wem sind wir liebevoll gesinnt und wem nicht? Diese Frage schwingt also in dieser Definition mit. Wer ist denn mein Nächster? Und jetzt kommt Jesus und antwortet mit dem barmherzigen Samariter. Und ich lese das. Jesus aber nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Wunderbare Geschichte, die wir alle gut kennen, eigentlich so im Sinne von erster Hilfeleistung. Und das ist ja auch irgendwo der Fall, aber die Geschichte hat nicht einfach den Punkt darin, dass wir aufgerufen sind, erste Hilfe zu leisten, sondern das ist ja jetzt das Argument, das Jesus bringt auf die Frage, wer ist denn mein Nächster? Jesus konstruiert hier eine Geschichte, die ganz clever ist. Es heißt hier, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber. Das Erste, was mal deutlich wird, Jesus definiert hier nicht, wer dieser Mensch ist. Es ist einfach ein Mensch. Ist das ein Jude? Ist es kein Jude? Das wird hier gar nicht definiert. Wer ist denn mein Nächster? Irgendeiner also. Und der geht jetzt von Jerusalem nach Jericho. Das war für die damaligen Zuhörer sofort, aha, das ist die A1 oder das ist die A5. Da wissen wir auch gleich Basel Richtung Frankfurt oder so. Das war damals die Hauptroute, die vor allem genommen wurde von den Menschen, die oben in Jerusalem arbeiteten und unten in Jericho wohnten. Jericho, das war unten im Jordantal, da gab es Palmen, da war es sonnig warm. Oben in Jerusalem, das war auf dem Berg oben, da war es eher kühl. Das ist ganz ein anderes Setting. Wenn man also so das besser wohnen wollte, wohnte man in Jericho. Und die Juden oder die Zuhörer damals wussten, wer wohnte denn wirklich oder meistens da unten? Zur damaligen Zeit, zur Zeit Jesus waren das vor allem die Priester und Leviten. Diejenigen, die also im Heiligtum, im Tempel dienten, die gingen nach getaner Arbeit von Jerusalem runter nach Jericho. Das wird hier klar gesagt, es geht von oben nach unten. Das heißt also auch, es geht um Feierabend. Müssen wir uns gleich schon merken. Damals, zur Zeit Jesu, war es so, dass der Dienst der Leviten nicht mehr ganz so geregelt war, wie es im Alten Testament beschrieben wurde, also der Priester, sondern man hatte eine 8-Tage-Schicht. Priester und Leviten waren 8 Tage im Tempelbezirk und dienten dort und nach 8 Tagen hatten sie Feierabend. Dann durften sie nach Hause. Das ist also das Setting. Auf dieser Strecke setzt Jesus also jetzt einen Menschen hin, der von Räubern überfallen wird, der dem die Kleider ausgezogen wird, er ist also nackt und das unterstreicht noch einmal diesen Faktum, dass man nicht identifizieren kann, wer das ist. Denn in der damaligen Gesellschaft hat man Leute an 2 Dingen auch zuordnen können. Ah, das ist einer von dort, aha, das ist einer, der gehört zu denen. Das eine war Kleidung. Es gab diverse, zum Teil ganz einfache Unterschiede, wie man den Gürtel trug und so weiter, um darzustellen, zu welchem Stamm man gehörte oder zu welcher Sippschaft man gehörte. Also man unterscheidete Menschen anhand der Kleider. Nur bei diesem Menschen ist das nicht möglich, weil der hat keine Kleider. Also das ist mal eine Sache. Das zweite ist, man konnte die Menschen an der Sprache identifizieren. Es ist für euch alle deutlich an meinem Akzent, der kommt nicht aus Stuttgart. Obwohl ihr auch nicht Hochdeutsch sprechen könnt, aber es wird deutlich, der kommt aus der Schweiz. Sprache war ein anderes Mittel, jemanden zu identifizieren. Jesus beraubt diesen Menschen, mit dem, wie er die Geschichte konstruiert, beider dieser Identifikationen. Man kann also nicht sagen, was für ein Mensch da liegt. Es ist einfach irgendeiner. und der liegt halb tot da. Wie weiß man, ob jemand halb tot ist? Man muss es prüfen. Weil halb tot bedeutet ja, wenn man vorbeigeht, dann denkt man, der ist tot. Der atmet ja nicht mehr, der spricht nicht mehr, der ist halb tot. Das ist auch ein wichtiges Detail. Jetzt also wird es spannend. Jetzt kommt genau das, was man erwartet. Von Jerusalem nach Jericho. Da kommt ein Priester. Jeder Jude damals wusste, aha, der hatte jetzt 8 Tage im Heiligtum gedient, der war jetzt 8 Tage in der Gegenwart Gottes, der war 8 Tage im Gottesdienst, der war 8 Tage im Dienste der Versöhnung. Aber jetzt hat er Feierabend. Jetzt freut er sich auf den Lammbraten unten zu Hause im Jordantal. Dort hat er seine Liege, da wird er seine Füße ausstrecken, da wird er in der Sonne liegen, da wird er ausspannen, da ist jetzt Feierabend. Das Problem ist, auf dem Weg, darunter liegt dieser Halbtote, dieser Mensch, dieser Bedürftige, dieser Mensch, der so offensichtlich, oder diese Situation, die so offensichtlich danach schreit, da braucht einer Hilfe. Aber der Priester hat Feierabend. Gottesdienst ist vorbei. Und es heißt im Griechischen, um das Entsetzen fast noch deutlicher zu machen, wie der Priester handelt, und in der Elberfelder wird das ja schön übersetzt, auf der gegenüberliegenden Seite geht er durch. Man muss sich diesen Weg vorstellen, das geht also über 1000 Meter runter von Jerusalem nach Jericho. Jerusalem liegt auf 700 Metern, Jericho auf 300 Meter unter Null, wollte ich sagen, also unter dem Meer. Das sind also 1000 Meter, das ist ein Gebirgspfad. Und der war nicht sehr breit. Aber es wird hier betont, der geht auf der gegenüberliegenden Seite vorbei, um ja nicht diesen Menschen zu berühren. Da kommt nämlich ein Dilemma, ein religiöses Dilemma zum Zuge, was im damaligen Kontext auch sofort einleuchtete. Das könnt ihr auch nachlesen im Alten Testament, im dritten Buche Mose. Einem Priester war es nicht erlaubt, oder zumindest es war die Regel, dass wenn ein Priester einen toten Menschen oder etwas Totes berührt, dann war er unrein. Und unrein bedeutet, er muss sich einer rituellen Waschung unterziehen und er war für den ganzen Tag unrein. Das würde also heißen, wenn jetzt dieser Priester diesen Menschen, der da halbtot liegt, um herauszufinden, ob der halbtot ist, muss er da irgendwie den Puls fühlen, muss irgendwie schauen, ist da noch irgendein Lebenszeichen, aber da müsste er ihn ja berühren. Und da er ja nicht weiß, ob der noch lebt oder nicht lebt, weil wenn er tot ist, heißt das für den Priester kein Lammbraten. Dann heißt das nicht Füße ausstrecken unten im Jericho-Tal. Dann heißt das den steilen Weg zurück nach Jerusalem, in den Tempel, dort Reinigung und Waschungen zu unterziehen, Opfergaben darzubringen und einen Tag lang zu pausieren dort, weil er ist unrein. Er müsste seiner Frau anrufen und sagen, du, tut mir leid, ich bin unrein, ich kann erst morgen wiederkommen. No way, nein, das geht nicht, ich will jetzt nach Hause. Auf der gegenüberliegenden Seite geht er also vorbei. Er hat Feierabend. Dann kommt ein Levit. Jesus konstruiert ja diese Geschichte. Also er macht das sehr bewusst. Jetzt kommt ein Levit. Und alle denken, der Levit war etwas unter... Also das war, man könnte sagen, der Priester ist der Boss, jetzt kommt der Angestellte. Aber der Angestellte, der auch im Tempeldienst steht, handelt genau gleich. Und man ist empört, böser Levit, böser Priester. Und dann kommt eine dritte Person. Und da muss ich jetzt auch noch Folgendes sagen. Wenn man in der damaligen Zeit wurde das jüdische Volk in der jüdischen Literatur, das ist also, gab es einen Dreiklang von Personen, der verwendet wurde, um das Volk ganzheitlich zu umschreiben. Also um zu sagen, das ist das ganze Volk, gab es 3 Personen, die identifiziert wurden. Und das hatte man mit 3 Personen gemacht, um zu sagen, das ist das ganze Volk Israel. Man hat gesagt, Priester, Levit, Jude. Priester, Levit, Jude. Das ist der Dreiklang, der verwendet wurde und der damaligen Zeit auch bekannt war. Priester, Levit, Jude, das bedeutet ganzes Volk Israel. Nun haben also die Zuhörer gehört, Priester, Levit, was erwarten sie jetzt? Den Juden. Dass vielleicht Jesus so im Sinne von, der Jesus ist ja einer vom Volk, irgendwie wenigstens den ja, dem Juden jetzt, das ist derjenige, der der religiösen Kaste jetzt einen ans Bein gibt, jetzt kommt der Jude und der macht dann das, was eigentlich normal wäre. Hilfe leisten, Nächstenliebe üben, nicht zu unterscheiden. Aber auch der Jude kommt nicht, sondern Jesus führt jetzt einen Samaritaner ein. Und das war für diesen Nomikos, er spricht ja zu diesem Nomikos, diesem Gesetzeslehrer. Ich kann mir vorstellen, schon bei Priester und Levit war ihm schon der Kiefer unten. Aber jetzt kommt anstatt der Jude der Samaritaner, der Samariter. Und der Samariter, das war das Unding natürlich für einen Gesetzeslehrer. Ich meine, wir wissen wahrscheinlich, euch ist geläufig, dass die Juden die Samariter hassten als Ungläubige, als Hunde. Es gibt Texte, die sagen uns, zum Beispiel in der Mishnah, da wird gesagt, wer Brot von einem Samaritaner nimmt, ist wie einer, der Schweinefleisch frisst. Also unterste Schublade, das geht auf keinen Fall. Samaritaner, das ist unter unserem Niveau. Es war sogar so, dass man den Begriff Samaritaner gar nicht in den Mund nahm. In der jüdischen, im jüdischen Kontext, Synagoge, gibt es Texte und Gebete, die tradiert sind, wo es darum ging, Samaritaner zu verfluchen. Im Gottesdienst. Also, das war ein frommes Gebet, Gott darum zu bitten, dass dann im Himmel keine Samaritaner sein werden, weil das sind ja Hunde, Ungläubige. Und ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich war der Nomikos einer derer, wenn es hieß, so in der Liturgie, es gab zwar damals noch keine wirklich festgehaltene Synagogenliturgie, aber wie auch immer, wenn so ein Gebet gefragt wurde, na und wer möchte jetzt die Samaritaner verfluchen, dass der Nomikos einer der Ersten war und gesagt hat, ich. Weil das war fromm. Samaritaner-Bashing. Und jetzt nimmt Jesus einen Samaritaner. Und Jesus lässt den Samaritaner das tun, was ich als das Normale bezeichnen möchte. Als das, was eigentlich normal ist. Da liegt einer und braucht Hilfe. Offenkundig. Und dieser Samaritaner nimmt sich dem an, geht zu ihm, fühlt ihm den Puls, sieht, er lebt noch, da ist noch Lebenszeichen in ihm, er verbindet seine Wunden, er packt ihn auf sein Tier, ob das ein Esel gewesen war oder ein Kamel, ist unwichtig, aber bringt ihn dann in eine Herberge, bezahlt sogar für die Pflege und ist sogar bereit, noch mehr zu bezahlen, wenn sollte es nötig sein. Der Samaritaner tut das, was normal ist. Der fragt sich nicht, oh, jetzt ist Gottesdienst aus, nee, also jetzt ist es ungelegen. Der war nicht im Dienste der Versöhnung, sondern der lebt Versöhnung offensichtlich. Der lebt Liebe. Der nennt nicht nur, was das Zentrum des Glaubens ist. Du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft und deiner Nächsten wie dich selbst. Sondern der lebt das. Und dann erst noch einer der Hunde, einer der Ungläubigen. Ich meine, das war skandalös, was Jesus hier tut. Wer ist denn mein Nächster? Und jetzt schaut, was Jesus tut. Ich kann mir vorstellen, dem Nomikos ist wirklich der Laden und der Kinnladen unten. Der ist vielleicht sogar zornesröt in seinem Kopf. Ich meine, es ist unglaublich, was Jesus hier sagt und tut. Und dann sagt es, sagt Vers 36 Jesus, jetzt kommt Jesus wieder zurück zum Nomikos und sagt, was meinst du nun? Wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Fällt euch etwas auf? Der Nomikos hat gefragt, Definition, wer ist denn mein Nächster? Wo ziehe ich die Grenze? Wer gehört dazu? Wen kann ich ausschließen? Und Jesus fragt ganz anders. Er fragt, wer ist denn dem, der da unter die Räuber gefallen war, zum Nächsten geworden? Das ist die zentrale Frage. Nicht, wer ist mein Nächster? Wer ist derjenige, der zu mir gehört, der alles genau gleich sieht? Wer gehört zu meiner Partei, zu meinem religiösen Club? Wen kann ich dazu zählen? Wen ausschließen? Die Frage ist, wem bist du ein Nächster? Das ist die zentrale Frage, die Jesus hier stellt. Wer ist also dem ein Nächster geworden, der unter die Räuber gefallen war? Und jetzt stellt euch den Nomikos vor, Zornesröte. Der schnappt nach Luft wahrscheinlich wegen dieser unglaublichen Geschichte, die Jesus da erzählt. Und jetzt muss er öffentlich natürlich das sagen, was offensichtlich ist. Eigentlich der Samaritaner. Nur er kann den Begriff Samaritaner ja nicht in den Mund nehmen. Das darf man nicht. Man würde sich verunreinigen. Also sagt er wahrscheinlich mit zusammengebissenen Zähnen, und das lesen wir ja im nächsten Vers, er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Der Barmherzigkeit übte. Der Barmherzigkeit lebt, weil er Barmherzigkeit empfängt. Und Jesus sprach diesen Nomikos an, er schaut ihn an und sprach zu ihm, geh hin und handle ebenso. Die frühchristliche Gemeinde ist gewachsen, weil sie liebte, unter anderem. Keine große Missionsstrategie, aber sie liebte. Das hat man innerhalb der Gemeinde gesehen und das war offenkundig auch gegen außen. Wem sind wir der Nächste? Das ist die zentrale Frage. Darum geht es. Der Gnomikos wusste die Wahrheit. Und wir wissen es auch. Du sollst Gott von deinem ganzen Herzen lieben, mit deinem ganzen Gemüt, mit deiner ganzen Kraft. Aber was heißt das? Und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sind Christen, Nachfolger Jesu. Wenn man das Leben Jesu auf einen Begriff zurückführen möchte, würde ich sagen, das war ein Leben der Liebe. Das ist, was unser zentralstes Glaubensanliegen sein muss, denn alle Erkenntnis, sagt Paulus im Römerbrief, alle Wahrheit, das Ziel aller Erkenntnis, aller Lehre, aller Unterweisung ist Liebe aus ungetrübtem Herzen. Wenn es also um Liebe geht und Liebe leben geht, dann sprechen wir nicht über eine sentimentale Botschaft, sondern über das Härteste und Schwierigste, das überhaupt unser Glaube eigentlich ausmacht. Denn Liebe geht bis hin zur Feindesliebe, die keinen Unterschied macht zwischen Freund oder Feind, grundsätzlich. Sind wir dazu bereit, diesem Beispiel zu folgen? Liebe zu leben, die Wahrheit nicht nur zu wissen, sondern sie zu leben? Sind wir bereit, nicht zu definieren, wer ist mein Nächster, wen kann ich dazu zählen? Wir scheiden ja schon innerhalb der Gemeinde. Ja, das sind die anderen, ja, und so. Sind wir sehr gut darin. Das ist sehr menschlich. Definition. Ja, ich kann nicht mit jedem. Ja, das ist nicht. Jesus sagt, wem bist du dein Nächster geworden? Das ist die zentrale Frage. Und das ändert alles. Und das lässt uns auch nicht einfach nur da sitzen, sondern führt uns in die Aktion, in die Tat, in die Gemeinschaft, in das Leben, in Solidargemeinschaft, in Lebensglaubensgemeinschaft. Und genau das ist, was Gemeinde letztlich damals hieß und auch heute heißt. Und das wünsche ich uns, dass wir das leben, dass wir die Wahrheit nicht nur wissen, sondern leben. Das wünsche ich mir, uns allen, in Jesu Namen. Amen. Ja, allmächtiger Gott und Vater, wir möchten dir von ganzem Herzen danken dafür, dass du uns in deinem Wort Einblick gibst in das, was du unter einem Leben, das du, so wie es du eigentlich verstehst, eigentlich meinst. Ein Leben, das nicht unterscheidet zwischen Freund und Feind, sondern ein Leben, das bereit ist zu lieben, so wie du bereit bist zu lieben, so wie du uns liebst. Herr, lass uns verstehen, dass deine Liebe in Jesus letztlich auch uns zu liebevollen Menschen machen möchte, dass deine Gnade uns gnädig machen möchte, dass deine Barmherzigkeit uns barmherzig machen möchte, dass deine Vergebung uns vergebungsbereit machen möchte. Herr, dass wir Menschen sind, die einen Unterschied machen in dieser Gesellschaft, die eine Hoffnung und eine befreite Zukunft haben, weil weil wir uns auf dich berufen können, auf einen Gott der Liebe, der uns erlöst hat und befreit hat und der uns ermöglicht, so zu leben, wie du es gemeint hast. Herr, wir bekennen aber auch, dass wir darin immer wieder zu kurz kommen und dass das auch zu groß und zu schwer für uns ist. Wir danken dir, dass wir uns aber auf dich, Herr Jesus, berufen dürfen und dass du, Heiliger Geist, nicht müde wirst, unser Herz zu verändern und die Frucht deines Geistes in uns wachsen zu lassen. Darum bitten wir dich auch und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.